Geschichte von Aggro in Commander ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Erstmal Punkte für alle, die es erkannt haben, woher dieser Spruch kommt. Und wir wollen natürlich nicht mit diesen Missverständnissen das einfach belassen, sondern wollen euch heute ein bisschen helfen, Aggro in Commander zu begreifen. Denn in dieser neuen Folge vom Commander Kompass geht es genau darum, Leute brutal niederzuschlagen. Und dazu habe ich zwei Experten für brutales Niederschlagen zufällig gefunden. Die sind auch zufällig in den anderen Folgen da. Fritz und Freddy, hi.
Also ich mache euch komplett kalt, Mann. Wenn ich meine Moves aufpacke, dann ist morgen nichts mehr am Leben. Und ich mache euch so fertig, wie mich die Corona hier fertig macht. Ey.
Was mich gerade fertig macht, ist, dass wir vorgestern diese Folge schon mal komplett aufgenommen hatten. Dann ist mein PC während der Aufnahme abgestürzt. Der gesamte Track war weg. Jetzt müssen wir nochmal neu aufnehmen. Und was mich aber fertig macht, ist, dass du da schon exakt dasselbe Intro hattest und ich in dem Moment nicht wusste, worauf das sich bezogen hat und ich nicht dran gedacht habe, jetzt über zwei Tage das irgendwie nachzugucken und jetzt weiß ich es wieder nicht.
Das hat Jochen bloß in seinen eigenen Gedanken erfunden. Es existiert gar nicht.
Ich weiß, es ist eine Anspielung auf irgendwas und ich weiß aber nicht auf was.
Naja. Also es hat was mit blauer Flüssigkeit zu tun und ja, sucht einfach mal danach, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Heute geht es um Aggro, habe ich ja schon gesagt. Der Freddy hat uns quasi eine wissenschaftliche Abhandlung hier hingelegt über sein Herzensthema. Es geht im Großen und Ganzen darum, was ist Aggro, was sind die Schwächen von Aggro, was sind seine Stärken, wie spielt man Aggro?
Was für Typen von Aggro gibt's?
Genau, also so eine Blaupause im Grunde von Aggro und ein bisschen Tipps für euch, wenn ihr vorhabt, vielleicht jetzt mal von einem reinen Control-Deck zu wechseln auf alles zerschmetternde Goblin-Horden. Kann auch lustig sein.
Man muss auch den Feind kennen, auch wenn man halt gerne Control spielt.
Das ist der Grund, warum ich mir bei Spiel oder Exil natürlich auch immer die schwarzen Karten anschaue. Ich muss ja wissen, was ich dann exilieren kann.
Aber das ist eine gute Frage. Na,
aber zur was ist Aggro, Folge?
Freddy?
Okay, das war gerade meine gleichzeitige Rede. Nur noch zur Struktur der Folge, damit es die Leute wissen. Wir werden jetzt erstmal Aggro definieren, dann die Schwierigkeiten herausstellen, was eigentlich Aggro-Decks an sich haben und weswegen sie oft als benachteiligt in EDH anerkannt werden. Dann hab ich und halt auch ein bisschen in Zusammenarbeit mit Twitter eine Liste zusammengestellt aus 12 der meiner Meinung nach stärksten Commander in den eigenen Kategorien. Natürlich gibt es mehr Aggro-Decks und danach, was kann man von diesen starken Aggro-Decks, die gewisse Schwächen ausgleichen, lernen, um dann seine eigene Aggro-Decks auch mit Commander, die eben nicht auf dieser Liste auftauchen, zu bauen und lernen weiterzunehmen. So, aber was ist jetzt denn überhaupt
die Anatomie von Aggro in Commander?
Genau.
Das ist die ultimative Bibel heute für alle Leute, die sich mit diesem Thema befassen möchten, der Commander Kompass liefert euch alles, was ihr wissen müsst.
Alles zum Arsch aufreißen.
Aber was ist Aggro, Freddy?
Aggro ist, laut einer Definition von Reed Duke, die mir sehr gefällt, haben Aggro-Decks in Magic den Plan, im Early Game einen Vorteil sich auszuspielen und diesen zu halten. Sei es jetzt entweder dadurch, dass man sich einen Vorteil erringt, der einen so weit nach vorne bringt, dass man eigentlich nicht mehr verlieren kann, oder es bereits im Early Game so viel Schaden anrichtet, dass die Deckstrategien nicht mehr mithalten können. Kernkomponenten von Aggro-Decks sind die Mana-Kurve, Mana-Effizienz und Tempo.
Das Coole an dieser Definition finde ich, dass sie sehr viel umfasst. Also sie ist sehr elegant. Sie hat ein bisschen wie alle Definitionen in Magic, wir hatten das, glaube ich, in früheren Folgen auch schon oft so das Problem, glaube ich, dass man sehr viel darunter fassen kann, wo Leute vielleicht nicht sofort dran denken, wenn man Aggro sagt. Und was wir vielleicht auch heute nicht unbedingt meinen, also rein theoretisch will ja irgendwie jedes Deck eine gute Mana-Kurve und gute Mana-Effizienz haben. Bei Aggro ist es aber wirklich so der Gameplan. Du willst in der Regel schneller sein und was wir auch schon das letzte Mal gesagt hatten, war so, man kann auch über Aggro ganz gut nachdenken im Sinne von, du stellst die Frage und die anderen geben die Antwort. Und in Control bist du eher die Person, die darauf wartet, was für eine Frage wird gestellt und ich möchte die richtige Antwort dafür bereithalten.
Genau. Das ist eben der Kernaspekt Tempo, was das angeht, dass man der Spieler oder die Spielerin ist, die auch wirklich die Geschwindigkeit angibt, dass man auch in gewisser Weise der Threat ist und proaktiv es Board bespielt regelmäßig, denn wenn man eben zurückfällt, wird es schwerer, weswegen wir später noch sehen werden, sich diese Position wieder zurückzunehmen.
Die Sache ist halt, und das ist auch so ein bisschen, worauf unsere Folge auch heute, man wird es ein bisschen merken, viele Agro-Strategien sind sehr kreaturenbasiert. Also rein theoretisch, nach dieser Definition, die wir jetzt gegeben haben, könnte man auch ein Burn-Deck, Nehep zum Beispiel, in die Richtung definieren, dass es eben sehr proaktiv ist. Und das geht auch, ich würde das auch darunter fassen, kann man jetzt philosophisch abhandeln, ist das wirklich so oder nicht? Weil du vielleicht auch das eher als Control-Deck spielen kannst. Aber heute werden die, glaube ich, Archetypen, die wir besprechen, teilweise sehr, sehr kreaturenbasiert sein. Und du hast gerade schon das wichtige Wort gesagt, Tempo. Du gehst halt raus. Es gibt verschiedene Gründe, warum du als Agro-Deck die Person sein möchtest, die zuerst die Initiative ergreift. Und das ist, weil in Commander meistens und ganz allgemein im Magic, je früher du im Spiel bist, eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute Antworten auf deine Sachen haben, noch geringer ist, weil einfach weniger Karten aus den Bibliotheken gezogen wurden. Und im 1 gegen 1 ist es auch oft was sehr, sehr gut funktionieren kann. Also eigentlich in allen Formaten, die es so gibt in Magic, ist Aggro irgendwie immer mal wieder ein guter Archetyp, oft auch ein sehr, sehr einsteigerfreundlicher Archetyp, weil er vielleicht irgendwie Red Deck Wins ist zum Beispiel einfach günstig, wegen von der Mana-Base her. In Commander ist es aber so, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu den Problemen, die dieser Archetyp in Commander hat, ist, dass es ist mehr ein Marathon und weniger ein Sprint. Das heißt, die Leute haben mehr Leben, die Leute haben mehr Karten auf der Hand, die Leute haben mehr Antworten. Es ist schwieriger, sehr früh im Spiel die Initiative zu übernehmen, einfach weil man so viel mehr machen muss, bis das Spiel zu Ende ist. Und selbst wenn man es schafft, ein oder zwei Leute umzunieten, hat man immer noch die dritte Person, die vielleicht immer noch dann da ist und die dann eben doch die Antworten hat auf einen. Und das ist genau das, was Agro-Decks im Commander sehr, sehr viel anspruchsvoller zu spielen und zu bauen macht als in anderen Formaten.
Ja, dann sag uns doch mal gleich, Fritz, wie das aussieht mit den Schwächen, weil das Schöne ist ja an Agro-Decks, also für mich persönlich, das ist keine Strategie, in die man einfach alles reinflanschen kann und dann sitzt man da auf seinem gemütlichen Sessel und ist gegen alles abgesichert auf der Welt. Das ist halt nicht, wie Agro funktioniert. Das werden keine Zauberer sein, die auf einer Sänfte in die Schlacht getragen werden. Das sind halt Leute, die ganz vorne sind mit der Streitaxt in der Hand. Und das ist natürlich zum einen sehr aufregend, aber zum anderen auch ein bisschen gefährlicher, wenn man halt keine 500 Meter zwischen sich und den feindlichen Ogern hat. Oder sonst was.
Bestien. Vor allem ist es halt wichtig, dass man noch dazu sagt, in EDH ist es noch ein kleines bisschen unterschiedlich zur Agro-Definition, denn ich würde nämlich noch was anderes hinzufügen. In Commander sind Agro-Decks während der Aufbauphase des Spiels bereits proaktiv und versuchen sich einen Vorteil zu erringen, der durch den Commander komplementiert wird. Das hört sich jetzt an, weil jedes Deck möchte quasi durch den Commander komplementiert werden oder baut auf den Commander auf, aber was man eben dann später noch sehen wird, der Commander ist besonders wichtig für Agro-Decks, weil der aus diesen frühen, der möchte nämlich aus dieser frühen Phase Dinge bis spät ins Spiel nehmen und ein Control-Deck kann auch durch den Commander komplementiert werden, aber den kann zum Beispiel egal sein, was passiert vor den ersten Boardwipe, weil er vorhat, erst eigentlich ab Turn 5 wirklich aktiv zu spielen.
Das ist genau ein zentraler Punkt, den du da ansprichst. Das ist auch so ein bisschen das, was wir vorhin meinten, mit dem so du in Agro stellst du eher die Frage, in Control gibst du eher die Antwort. In vielen Control-Decks möchtest du das Spiel erst ein bisschen voranschreiten lassen. Es ist in deinem Interesse, dass die Leute so vielleicht irgendwie ihre Ressourcen gegeneinander werfen und du dann im richtigen Moment dich so still und heimlich so ein bisschen aufbaust, um im richtigen Moment dann reinzukommen und deine Wincon in die Tat umzusetzen und vielleicht eben Counterspell oder Control-Backup irgendwie noch auf der Hand hast. In Agro kannst du dir das nicht so leicht leisten. du kannst nicht so sehr drauf damit rechnen, dass die Leute erstmal sich gegenseitig irgendwie so ihre Board States aufbauen und dann wieder ruinieren und dann komme ich aber rein mit meinem 2-2 Haste Goblin, wenn sie es am wenigsten erwarten. So, das ist halt nicht die Sache, weil Aggro-Decks eben, zumindest klassischerweise in Commander ist das nicht immer der Fall, sehr eine niedrige Kurve, Mana-Kurve haben, also viele Low-Drops spielen, das heißt eben Kreaturen oder Zaubersprüche mit niedriger Mana-Kurve, um sie früh rauszuspielen. Also ein Commander kann das auch die Form annehmen, dass du halt sehr, sehr früh sehr stark rampst und dann zu deinen Kreaturen schneller kommst. Das ist ja auch eine Form von Aggro, also ein bisschen so dieses Stompy-Aggro. Aber je länger du damit wartest, umso weniger beeindruckend wird es, weil mehr Counterspells vielleicht gezogen wurden oder mehr Boardwipes. Und trotzdem ist aber, also du bist so ein bisschen darauf angewiesen, es früh zu machen. Gleichzeitig hast du aber auch das Problem, dass du halt natürlich trotzdem irgendwo in der Red Zone, also durch Kampf oft gewinnen möchtest. Und dann halt irgendwann der Boardwipe wahrscheinlich kommt. Und wenn der kommt, dann musst du dich wieder aufbauen. Also du hast so ein bisschen so eine, Freddy hat das in den Shownotes Wiederaufbauphasen genannt, die dir sozusagen immer mal wieder passieren und die du irgendwie in deinem Gameplan musst du einen Plan haben. Also gute Aggro-Decks und nicht so starke Aggro-Decks unterscheiden sich oft auch daran, wie gut sie eben damit umgehen können, dass ihr Gameplan unterbrochen wird. Weil der Gameplan von Aggro ist meistens halt sehr linear, sehr straightforward. Ich lege halt meine Kreaturen, ich hau damit Leute. Und du musst davon ausgehen, dass das Leute dich nicht einfach machen lassen. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? So, auch darüber werden wir heute, glaube ich, viel reden. Aber das ist so ein bisschen so eine zentrale Sache. Und das andere Ding ist halt, dass an Aggro ist oft so Colorpie-mäßig in den Farben auch angeordnet, die traditionellerweise nicht die krassesten Card-Advantage-Engine-Farben ever sind. Ne? Also Boros Jochen kann davon ein Lied singen. Mittlerweile hat sich das zum Glück, auch dadurch, dass Commander so populär geworden ist, ja ein bisschen geändert. Also du kannst durchaus auch mit rotem Impulse-Draw sehr, sehr gut Card-Advantage aufbauen. Aber traditionellerweise ist die Aggro-Strategie jetzt nicht die Strategie, wo du darauf rechnest, dass du so langwierige Card-Advantage-Engines aufbaust, weil du ja eigentlich das Game beenden möchtest, bevor überhaupt es relevant wird, so viele Karten zu ziehen. Zumindest in den klassischen Formaten. Und in Commander ist eben die zusätzliche Herausforderung, dass du das Game in der Regel nicht so schnell beenden kannst, dass die Card-Advantage total egal sein kann. Und dann musst du das als Aggro-Deck irgendwie in deinen Gameplan einbauen. Und das ist eine weitere Challenge, die den Bau von Aggro-Decks nicht einfacher macht.
Für mich noch eine der, ich nenne es jetzt mal Hürden, aber eigentlich ist es einfach eine Herausforderung an Aggro, die auch Spaß macht, die noch dazu kommt, ist, dass während andere Decks, da haben wir schon echt oft drüber gesprochen, sehr leicht unter dem Radar fliegen können, können Aggro-Decks das nicht. Weil Aggro-Decks kommen mit ihrem Aggro-Gameplan an den Tisch und jeder weiß sofort, dass es ein Aggro-Deck ist, weil wenn man nicht erkennt, dass es ein Aggro-Deck ist, dann funktioniert das Aggro-Deck auch nicht. Ja. Also man kann nicht einfach, das hast du ja gesagt, man kann nicht bis zu dem bestimmten Punkt warten und dann plötzlich, also man kann natürlich explosive Züge haben.
Oder?
Aber wir kommen später noch auf einen Spezialfall von Aggro, wo man ein bisschen anders spielt, aber es wird in jedem Fall, entweder durch die Auswahl des Commanders oder durch die Art, wie man spielt oder durch beides, wird immer klar, was man vorhat. Und das ist natürlich zum einen ein Aggro-Magnet und zum anderen bedeutet das natürlich, dass man nicht diese beliebte Strategie anwenden kann, dass man sich ein bisschen zurückhält und so tut, als wäre man besonders ungefährlich. Wenn man nämlich ungefährlich ist in Aggro, dann ist man meistens wirklich ungefährlich. Ja. Also da kann man nicht täuschen.
Das Schöne ist so ein bisschen, also wir reden jetzt so viel über die Probleme von dem Archetype, aber einfach um das mal klar zu sagen, es ist natürlich trotzdem einfach ein spaßiger Archetype. Also es gibt immer natürlich Geschmackfragen im Magic. Ja. Muss nicht alles jedem gleich viel Spaß machen. Aber das Tolle ist halt an Aggro, für mich zumindest subjektiv, ist, dass es sehr nah dran ist an A, so wie Magic halt sein soll und immer schon war. Also es ist ein Spielgefühl, das sehr nah dran ist an dieser ursprünglichen Faszination, das erste Mal ein Pack von Karten aufmachen, das erste Mal einen Shivan-Drachen sehen und sich denken so, holy fuck, wie geil ist es, jemandem einfach mit so einem fetten Monster auf die Fresse zu geben. Und es kann durchaus auch einfach Spaß machen, Leute, also entweder einfach mal so eine gemütliche Spielerfahrung zu haben, wo man nicht 1000 Millionen Trigger abfrühstücken muss in jedem Zug, und einfach sagen kann, okay, hier, bam, 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 ich greife dich an, was machst du? Und das Zweite ist, dass ich, was ich persönlich an Aggro so mag, ist, dass man oft auch so ein bisschen unterschätzt wird. Also oft, wenn man mit so einem Gruul Stompy Deck an den Tisch kommt, dann denken die Leute schon, okay, gut, kann ich relativ gut einschätzen, was da sich dahinter verbirgt? Habe ich alles schon mal gesehen? Weiß ich was damit? Und dann, genau dann kann man Leute halt überraschen. Eben mit, keine Ahnung, sei es nur mit einer Heroic Intervention oder sowas in der Art, wenn sie einen Board Wipe zocken. Also mit so ein paar kleinen Tricks. Wir hatten mal diesen grünen Counterspell als Karte der Woche. Solche Sachen, die man reinmachen kann. Das macht einfach Spaß. Also Aggro kann eben auch subtil sein und lustig sein und tricky sein und Shenanigans bereithalten.
Ja, bevor wir jetzt hier uns weiter über Aggro
gehen wir in Medias Res, oder?
Gehen wir mal an, wie sehen eigentlich die Decks aus? Und ja, ein kleiner Aspekt, der noch wichtig ist, Defensive, denn der Vorteil ist oft der Schaden und man möchte Gegner dazu bringen, so viel Schaden erhalten zu haben, dass ein, zwei Spells im Late Game sie aus dem Spiel knocken könnten. Man möchte natürlich selbst nicht die Person sein, die dann auch auf 10 Leben runtergeht und dann auch von zwei Spells gekillt wird.
Das ist ein Alarmschwadron.
Genau. Vigilance. Aber was, ich möchte erstmal zum ersten Archetypen kommen, der eben dann damit assoziiert ist. Das ist dieser Early Damage Faktor. Die Early Damage Decks repräsentiere ich mal durch Yuriko, Rograk Partner Decks, Aden Partner Decks und Skullbriar. Vier durchaus sehr verschiedene Commander, die aber das gleiche Ziel haben. Und zwar im Early Game einen so starken Vorteil zu erreichen oder so viel Schaden anzurichten, dass man eben im Late Game mit 2 bis 3 Karten einfach das Spiel beenden kann.
Oder dass es einfach kein Late Game mehr gibt.
Genau, oder es einfach kein Late Game mehr gibt. Yuriko schafft es, indem sie Schaden macht mit ihrer eigenen Fähigkeit. Sie hat Commander Ninjutsu für 2. Das heißt, egal wie oft sie getötet wird, sie wird immer 2 kosten. Und wenn eine Kreatur ungeblockt ist, kann man sie von der Command Zone reinlegen. Die oberste Karte, und wenn ein Ninja Schaden macht, und sie selbst ist ja einer, die oberste Karte anschauen und dann burnt man jeden Gegner oder Gegnerin für die Commander-Kosten der Karte. Das kann halt schon heißen, dass Turn 1 einen 1-1 Flieger, Turn 2 Yuriko, oh, ich decke einen 8-Mana-Spell auf, alle Leute sind schon auf 32 Leben. Übrigens, einer hat eine Sylvan Library ausgespielt und jetzt ist die Person halt auch schon weiter unten. Yuriko ist einer der stärksten Agro-Strategien. Ich glaube, das ist einer der wenigen Dinge, die man halt nicht abstreiten kann. Denn es ist nämlich auch, glaube ich, einer 3 Agro-Commander, die CEDH spielbar sind.
Das kann man so sagen, ja.
Ja.
Falls Leute nicht wissen, was ein Rograk-Deck ist oder wie sich die Decks spielen. Rograk ist ja ein 0-Mana-Commander und was man eben dann dadurch ausnutzt, sind Rituale, Infernal Plunge, zum Beispiel, was halt Rograk opfern lässt und dann bekommt man halt 3 rotes Mana, also quasi das rote Dark Ritual und spielt sehr früh sehr teure Threats aus. Turn 1 Inferno Titans, Turn 1 halt wirklich 6 Drops, 5 Drops. Wenn man jetzt nicht sogar mit einem Commander-Part wie Tavish satt, dann hat man den Turn 1 Tavish satt und das haut rein wie Sau. Aden, der erschafft sich seinen Vorteil, indem er einfach einen eingebauten Late-Game-Plan hat, denn Aden darf umsonst Equipments equippen, einmal pro Runde oder halt während dem Anfang des Combat-Steps. Und es gibt halt Karten wie halt den Colossal Hammer, ein Mana-Equipment, das halt 10-10 gibt. Geil, das mag Aden sehr gerne. Turn 4 kommt dir der schon mit Lethal Commander-Damage vorbei. Und Aden hat einen schön abgesicherten Late-Game-Plan, denn während halt Rograk große Zauber spielen kann und Yuriko. Aden, du wirst halt immer Equipments spielen. Das heißt, ich bin okay, wenn ich den für 3 Mana caste. Ich bin okay, wenn ich den für 5 Mana caste, weil dann habe ich noch mehr Equipments liegen gehabt. Dann ich bin okay, wenn ich den für 7 Mana caste. Er ist außerdem 3 Mana in Weiß. Wenn er wirklich mal zu den 9 oder 11 Mana-Dingern kommt, kann ich in den Friedhof gehen lassen und einfach mit einem der weißen Revive-Spells zurückholen. Und er ist es immer noch wert, weil er halt endlos skaliert mit Artefakten. Und Skullbriar, apropos endlose Skalierung, Skullbriar ist ein Golgari-Commander, der, egal welche wie er Zonen wechselt, Counter nicht verliert. Das heißt, wenn er einmal Hexproof hat und einen Hexproof-Counter von Slippery Bogbonder, dann ist der für immer Hexproof. und quasi alle Karten, die man auf ihn spielt, gehen nicht verloren. Also wenn man jetzt irgendeine Karte gibt, die 5-1-1 Marken gibt und man spielt den quasi dann, er wird zerschossen und man spielt ihn in der Zukunft wieder, dann ist es quasi so, als würde man die gleiche Karte nochmal casten und nochmal casten. Und so sichert er sich halt ins Late Game ab. Und der Early Game Schaden kommt eben dadurch, weil es sind alles Commander, die halt 0 bis 3 Mana kosten, 2 Mana kosten. Skyrire, Yuriko, Ruga kostet 0 und Arden, ich zahle den für 11.
Ich meine, das Coole, was du jetzt so ein bisschen, was wir hier zeigen oder was sich sehr gut sehen lässt an dieser ersten Kategorie von Decks und an diesen beispielhaften Commandern, ist, dass sie eben genau ein Problem adressieren, das Agro-Decks typischerweise im Commander haben, nämlich diese Verwundbarkeit gegenüber Removal und Boardwipes und Antikreaturen, Zaubersprüchen. Und in vielen Fällen kann dich das halt tatsächlich echt nerven, wenn du ein Agro-Deck spielst, weil du eben unfassbar viel aufs Board legst, dann kommt der Boardwipe, alles ist weg, du musst wieder von vorne anfangen und irgendwann kostet dich dein Commander einfach total viel. Also ich hatte mal ein Naya-Deck mit, oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Gahiji. Für 5 Mana, ne, der angreifenden Kreaturen plus 2 plus 0 gibt. Das war schon auch voll in Ordnung. Aber irgendwann war das Deck halt nicht mehr viable, weil ich einfach in dieses Problem gelaufen bin, das zu oft removed wurde. Und wenn der Commander von Anfang an schon 5 Mana kostet und auch alle Kreaturen waren relativ teuer. Und natürlich, ich meine, ich hatte Grün drin, also es war schon viel Ramp und so. Aber es ist so ein bisschen Hase- und Igel-mäßig oft, dass du das Gefühl, das du hast mit Aggro. Also du baust und du rampst und du legst dein Ding und so. Und dann 2 Mana Terror oder 4 Mana Boardwipe. Und Yuriko, Skullbriar und Arden, alle auf ihre Weise, wie du gerade ganz gut geschildert hast, versuchen, dieses Problem so ein bisschen zu umgehen. Entweder indem sie Command-Tags umgehen und dann einfach Removal nicht mehr ganz dieselbe Schlagkraft gegen dich hat. In Form von, im Beispiel von Yuriko. Oder dass du halt durch die Equipments quasi die große Stärke an deinem Board behalten kannst, es sei denn, also die Leute müssen zusätzlich noch Artefakt-Removal gegen dich spielen, was es ein bisschen schwieriger macht. Oder in Form von Skullbriar, alle, die den nicht kennen, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, was der macht. Der hat.
Doch, habe ich.
Ja. Ah, haben wir?
Das der heißt die 1-1, der alle Counter behält in allen Zonen.
Der wird sozusagen immer größer, das heißt, du musst ihn vielleicht später dann für mehr casten oder reanimatest ihn aus deinem Friedhof. Aber du verlierst, du musst dann nicht mehr bei Null anfangen. So, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was Agro-Decks gerne können möchten, um diese Schwäche, die sie haben, auszugleichen.
Genau, und das ist, was ich vorhin eben erwähnt habe mit dem Zusatz Agro in EDH.
Ja.
Deine Turn 1 Plays gehen nicht verloren. Dein Colossal Hammer, der muss entweder beantwortet werden oder wird für den Rest vom Spiel nicht verloren gehen mit Arden oder die Counter. Oder eben auch der Schaden von Yuriko, dass du eine Karte gezogen hast.
Und man sieht wieder auch bei der Auswahl von den Commandern, die wir jetzt hier hatten, schön, dass, ich werde das im Laufe der Folge nicht müde werden, immer mal wieder zu erwähnen, diese Vielseitigkeit von Aggro, die gleichzeitig bedeutet, dass man eben nicht so bequem spielt, weil alles, was man an Vorteilen bekommt, muss man wieder irgendwie ausgleichen, was dazu führt, dass es halt auch, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Spielerlebnis ist. Wenn man jetzt mal nur Yuriko nimmt zum Beispiel, hat Yuriko natürlich den Vorteil, dass sie zum einen, dass ihre Kosten nicht steigen, hatten wir ja, und dass sie halt sehr, sehr viel Schaden anrichten kann und gleichzeitig dieses Problem umgeht, das auch Aggro-Spieler häufig haben, dass es immer einen gibt, der als letztes noch lebt, weil man muss ja eigentlich nacheinander die Gegner abarbeiten und die eine Person baut halt währenddessen ihre Bollwerke auf. Das ist bei Yuriko nicht, dafür wird Yuriko, so wie wir es halt am Anfang hatten, dass zum einen ist bei Yuriko direkt klar, was passieren wird. Und selbst wenn das nicht klar ist zum anderen, wird nach der ersten oder zweiten Aktivierung von Yuriko, wird jeder am Tisch verstanden haben, dass man das nicht so laufen lassen kann. Und deswegen ist der Commander auch so günstig, wieder zu spielen, weil der zieht halt, wirkt, der übt nicht nur Aggro aus.
Weil sonst wäre er ja fair.
Mochtest du nicht den Spruch, Fritz, wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen?
Ja.
Yuriko ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein sehr kämpferischer Commander. Man darf nicht erwarten, dass die Leute dann mit Samthandschuhen an einen rangehen. Das ist halt geradezu, ich benutze es einfach archetypisch jetzt für Aggro insgesamt. Man darf halt nicht denken, ja, die machen, lassen mich schon machen. Weil wer würde das tun?
Aber Yuriko also, fällt aber damit ein bisschen raus, weil die Schwächen von Early Damage Decks sind nämlich genau das Last Player Problem.
Genau.
Also quasi.
Genau, die hat.
Das Rohgrak halt irgendwann. Es hat zwar sowas dann am Ende wie Underworld Breach, um alles nochmal zu casten und sich halt einen guten Friedhofs-Backup, aber wenn der mal vorbei ist, dann hat man halt das Problem, das sollte ja noch eine Person übrig sein, ist der andere oder die andere Spielerin natürlich dafür bevorzugt. Arden gewinnt Arden und Skullbriar gewinnen ein bisschen durch Voltron-Schaden, wobei Arden halt eigentlich. Arden ist ein bisschen ein kompliziertes Deck, aber Skullbriar gewinnt auf jeden Fall durch Voltron-Schaden.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Also die Stärken dieser Decks haben wir jetzt schon gesagt, sie sind ein bisschen resilient, zumindest die Beispiel-Commander, die wir genannt haben. Und sie haben zumindest theoretisch die Möglichkeit, sehr, sehr explosiv zu sein und wirklich im Early Game schon anzufangen, Leute rauszunehmen. Aber das Problem ist halt genau das, dass sie nicht alle Leute auf einmal rausnehmen, weil jetzt mit Ausnahme von Yuriko sie nicht so krass gut skalieren. Und da kommen sie eben wieder so ein bisschen in dieses Problem, das wir am Anfang hatten. Commander ist eher ein Marathon, weniger ein Sprint. Es gibt 120 Leben, die man wegzumachen hat, anstatt nur 20. Klar, die Leute schaden sich auch gegenseitig, aber trotzdem ist es sehr, sehr viel mehr, was man machen muss. Und wenn man in diesen eher Voltron-zentrierten Strategien, wie jetzt eben Skullbriar zum Beispiel, in den meisten Fällen möchte man über Commander-Damage gewinnen und Commander-Damage kann man nicht gleichmäßig aufteilen, so wie den Schaden von Yuriko. Ja. Da muss ich erst zum einen Haus, dann muss ich zum nächsten Haus, dann muss ich zum dritten Haus. Und diese Schwäche, und da kommen wir jetzt quasi ein bisschen zur nächsten Kategorie der Agro-Decks, die kann man natürlich auch adressieren, weil wir haben ja gerade schon bei Yuriko gesagt, Yuriko skaliert sehr gut, indem sie den Schaden gleichzeitig verteilt auf alle Leute. Was anderes, was auch sehr gut skaliert, sind Tribal-Decks und andere Go-Wide-Strategien, also mit vielen Buffs. Ne, das können also Najila, Krenko, Edgar Markov, Vinota kann das als Commander sein, das kann auch
das der kann neue Chatmir, der kommt, der allen plus 1 plus 0 gibt.
Genau. Der ja auch Naya-Farben ist. Naya ist oft sehr gut für Token-Strategien und Go-Wide-Strategien. Celestia ja genauso. Diese Strategien versuchen typischerweise zu sagen, die einzelne Kreatur ist vielleicht nicht so krass und nicht so wichtig, aber Masse macht hier was aus. Und wir haben einfach ganz viele verschiedene. Und in Form von, im Beispiel von Tribal Decks dann eben noch einen Haufen Lords, also Sliver zum Beispiel, auch ganz viele, die als einzelner Sliver vielleicht nicht so krass beeindruckend sind. Aber wenn dann mal 5 oder 10 oder 15 von denen rumliegen, die sich alle gegenseitig verstärken, mit irgendwelchen Coat of Arms Effekten noch, dann skaliert es halt krass hoch. Und es ist so ein bisschen so eine Art exponentielles Wachstum, das dann erlaubt, tatsächlich sehr schnell Schaden zu machen in der Höhe, der Commander-Format relevant ist und auch vielleicht sogar als einem erlaubt, alle Leute gleichzeitig aus dem Spiel zu nehmen. Also in diesen Strategien ist es nicht selten, dass ich auf einmal irgendwie am Ende vom Zug Instant Speed Token Generator mache, Winds of Dingsbums da, und ich mache mir X.
Secure the Waste,
danke. Genau. Und in meinem Zug dann irgendeine absurde Lord-Karte lege oder so einen super Buff auf alle meine Sachen und dann angreife für mit irgendwie Double Strike und dann mit 10 Kreaturen, die alle 15-15 Double Strike trampeln haben oder sowas. Sowas kommt vor in diesen Archetypes. Und das ist ganz gut, weil das bedeutet, sie sind explosiv. Durch diese Explosivität werden sie ein bisschen weniger auch anfällig gegenüber Board Wipes, weil sie das Zeitfenster verkleinern, wo die Leute antworten können. Also von dem, wo ich also das ist zumindest, wenn die Decks wirklich gut sind. Also oft ist es natürlich, wenn ich keine Eile habe, wenn ich keinen Instant Speed habe, dann wird's schwierig, weil ich mich dann doch relativ lange aufbauen muss und das wieder ein Problem ist. Aber ich kann dieses Problem so ein bisschen adressieren. Und das Problem ist aber eben auch genau diese Board Wipes. Also so das geht nicht in jeder Farbenstrategie, es geht nicht in jedem Archetype. Und ich
aber
bin zwar
Go Wide
weniger,
ist am anfälligsten.
Es ist am anfälligsten gegen Board Wipes, genau. Also ich bin am wenigsten anfällig gegen Targeted Removal. Von allen Agro-Decks vielleicht am anfälligsten gegen Board Wipes. Und es ist möglich, das zu adressieren, aber es ist nicht leicht, gegen Board Wipes nicht anfällig zu sein in diesem Archetype. Man kann es natürlich machen, indem man so Sachen spielt wie zum Beispiel Purphoros. der allen meinen Kreaturen ETB macht zwei Schaden auf alle Gegner macht. Oder Goblin Bombardment, also opfernde Kreatur schießen Schaden irgendwo hin. Weil diese Karten eben auch sicherstellen, dass selbst wenn ich nicht dazukomme, mit meinen Kreaturen wirklich anzugreifen, ich immer einen kleinen Wert aus ihnen bekomme. Und das sind oft diese Sachen, die man in diesen Decks haben möchte, um sicherzustellen, so, ich will auf jeden Fall, ich mache so ein hohes Investment in diese riesige Armee, die ich mir aufbaue. Und wenn mir das dann einfach mit einem Spell weggehauen wird, ist es ganz schlecht. Und das, ich will auf jeden Fall gucken, dass ich, das Wichtigste in diesem Archetype ist, dass ich dieses diese Investition, die ich tätige, dass ich irgendwas dafür zurückbekomme.
Du sicherst eine ziemlich hohe Lebensversicherung ab, auf jeden Fall.
Und was bei der Art von Deck ist, Freddy hat es ganz am Anfang mal kurz angesprochen, die vielen kleinen, aber dann doch tödlichen Schläger, die man hat, die sind auch gleichzeitig die Lebensversicherung, denn die Art von Decks haben auch einen Vorteil gegenüber anderen Aggro-Decks. Wer angreift, wird auch wieder angegriffen, hat Freddy ja schon gesagt. Und meistens hat man bei sowas dann immer noch Verteidiger übrig. Oder es ploppen Verteidiger aus getöteten Kreaturen raus. Also man hat auf jeden Fall meistens eine Strategie oder so als Nebeneffekt, dass man nicht verwundbar dasteht, wenn man angegriffen hat. Im besten Fall kann man sehr viel Schaden austeilen also und steckt danach nichts ein oder nicht so viel zumindest. Das ist ja durchaus bei anderen Aggro-Strategien doch ein ziemliches Problem. Und das umgehen die halt. Und was die auch noch haben, was ich sehr gern mag, wie Fritz gesagt hat, sind die ja mit Spot-Removal sehr schwer zu behandeln. Also man muss im Grunde das ganze Feld einsalzen, sonst kommen da immer wieder neue Leute raus. Das heißt aber auch, dass man so ein bisschen mit taktischem Opfern spielen kann. Das mag ich eigentlich ganz gern. Gerade diese Lords, die sind sehr interessant dafür, weil dann kann man sagen, okay, lieber Tisch, ich habe jetzt hier ich spiele jetzt mal eine Karte aus, die all meinen Elfen beispielsweise Waldtarnung gibt. Das ist ein ziemliches Problem, lockt aber auch alle Removal-Karten auf diese eine Karte und ich kann mich dann zum Beispiel schon mal, also ich kann mich selber darum kümmern, dass von einem anderen Lord eben die Aufmerksamkeit weggenommen wird dadurch. Ja, wird nicht immer klappen, weil natürlich Leute auch mitdenken, aber es ist erstmal, kann man eine sehr große Bedrohung hinlegen, die insgesamt zwar schon viel beiträgt, aber nicht super entscheidend ist. Und die müssen die Leute dann erstmal beantworten. Damit kann man dann vielleicht zwei oder drei andere Sachen beschützen, die insgesamt vielleicht sogar besser sind und dann nicht weggeschossen werden.
Gehen wir mal kurz in die magische Matte von Lords. Und was diese Arten von Decks eigentlich im Early Game machen. Was genau sind 3 1-1er Goblins in den Goblin Deck in Turn 2? Wie viel Schaden machen die? Wie viel Schaden machen 3 1-1 Goblins?
Naja, 3 Schaden, wenn du jetzt nichts weiter hast.
Genau, aber du wirst immer was weiteres haben. Genau, wie viel machen sie, wenn du einen Lord-Effekt hast? 6 Schaden. Wie viel haben diese 3 1-1er, die du in Turn 2 gespielt hast, machen sie in vielleicht Turn 4? Wenn du noch einen Lord-Effekt hast.
Ja, noch mehr.
Also machen sie noch mehr.
Genau.
Krenko ist so stark, weil er sie verdoppelt. Najila verdoppelt auch alle Warrior. Edgar Markov. Ja. Warte mal. Mit Edgar Markov kommen mehr Vampire rein. Irgendwie ist dann ein Pattern zu erkennen. Vinota bringt mehr Kreaturen rein, wenn sie angreift, diese 4 Commander.
Das ist exakt das, was wir eben vorhin gemeint haben, dass dieser Archetype halt sehr gut darin ist, zu skalieren. Also wirklich,
Kartenqualität ist extrem hoch, weil selbst ein 1-1er Goblin hat eigentlich so viel versteckten Text, den er dann im Laufe vom Spiel bekommt.
Genau. Und alle Leute, die eben jetzt im Zuge der Corona-Pandemie mal was von exponentiellem Wachstum gehört haben, die wissen halt so ein bisschen auch, was in diesem Subarchetype zu erwarten ist. Das Problem ist aber eben genau das, Jochen, was du gerade gesagt hast mit diesem so, du legst einen Lord hin, und wenn der gespot-removed wird, ist das nicht so schlimm, weil du hast noch deinen zweiten Lord. Das wissen natürlich die Gegner auch. Die meisten Leute, die Magic spielen, sind ja nicht dumm. Würde ich jetzt mal so sagen, also ich vielleicht, aber also wir haben ja alle schon mal mit diesen Decks gespielt und wir wissen alle eben, wenn du ein paar Mal das gesehen hast, so okay, ich habe jetzt dir was mit meinem Spot-Removal da drauf, irgendwie hat es nichts gebracht, so. Ich habe jetzt gegen diese Flutwelle, habe ich vielleicht ein paar Wassertropfen irgendwie kontrolliert, aber dann spielen die Leute natürlich Boardwipes. Deswegen haben ja alle Decks Boardwipes. Und dann spielen sie halt irgendwie den Boardwipe, bevor sie anfangen, das Spot-Removal zu machen. Und dann musst du halt gucken, dass du wieder irgendwie dastehst. Und was vielleicht noch wichtig ist, bevor wir zum nächsten Archetype kommen, weil wir jetzt gemeint haben, so eine Möglichkeit sind so Purphoros und Goblin Bombardment und all diese Dinge. Man muss da so ein bisschen aufpassen. Man kann das machen, es macht Spaß und so. Aber der Slippery Slope in ein Aristocrats-mäßiges Deck ist durchaus da. Also man kann natürlich anfangen dann zu sagen, oh, und dann spiele ich noch das. Und hey, Moment mal, wenn ich schon irgendwie jetzt meinen Goblin Bombardment habe mit meinem Sack-Outlet, dann kann ich doch eigentlich noch den Grave Pact reinpacken, weil ich ja meistens viel mehr Kreaturen als alle anderen Leute habe. Und ups, auf einmal bist du ein Control-Deck. Oder eher in Control und dann reden wir nicht mehr von einem Aggro-Deck. Also das kann man schon machen. Uns geht's heute aber tatsächlich eben ja um Aggro-Decks. Also das ist, glaube ich, wichtig, an diesem Punkt nochmal das zu unterscheiden. Letztendlich definieren wir als Decks in dieser Kategorie wirklich die, die durch den Angriff gewinnen wollen. Also wenn wir jetzt anfangen, auch noch Karten reinzuspielen, die Leute irgendwie mit Purphoros irgendwie drainen und so und du irgendwann gar nicht mehr angreifen musst, kann man machen. Aber ich würde das dann nicht mehr strictly als Aggro-Deck bezeichnen. Nur so als kleine Caveat.
Dann hast du halt so eine Aristocrats-Mischform und das ist eben was Wichtiges noch für Aggro-Decks. Aggro-Decks brauchen oft Hilfe aus anderen Strategien, aber wenn sie zu sehr in andere Strategien mit in sich reinnehmen, dann verwässern die sich ein bisschen und dann hat man oft das Problem, dass man eigentlich gar nicht mehr stark in das reinspielt, was ein Aggro-Deck stark macht. Zum Beispiel die Aufbau gegen Control-Decks. Wenn je mehr Aristocrats-Effekte ich reinnehme, desto schwächer mache ich mich auch gegen die Tools von einem Control-Deck.
Exakt.
Desto schwächer mache ich mich gegen Graveyard-Removal und sonstiges. Und auf einmal steht man halt da mit einer Mischform, die halt durchaus schwächer ist, als wenn man entweder Aggro gehen würde oder voll Aristocrats.
Und das Tolle und das
ist durchaus eine Sache.
Das Spaßige ist ja durchaus auch das, dass ich den Speed habe, ich habe das Tempo, ich habe die Initiative. Das ist ja das, was auch den Reiz von Aggro ausmacht. Und je mehr ich anfange, weitere coole kleine Tools einzubauen, den Purphoros einzubauen, dies, das, umso langsamer werde ich auch, weil ich muss an diese Karten ja erstmal kommen. Das heißt, ich muss mehr Card Draw spielen. Der Card Draw ist aber in vielen Fällen dann wiederum, hat eigentlich gar nichts mehr mit meiner Aggro-Strategie zu tun. Im nächsten Archetype kommen wir gleich auf eine Art und Weise, wie das schon tun kann. Aber ich muss erstmal reinziehen und ich werde dann einfach viel, viel, also es ist einfach eine andere Art von Gameplay-Experience und wenn ich wirklich diese Aggro-Gameplay-Experience haben möchte, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich immer meine Effekte haben werde. Ich werde so ein bisschen diese Schwäche haben. In diesen Go-White-Decks sind wir sehr gut mit dem Skalieren. In den Early-Damage-Decks und diese eher resilienteren Commander, die wir genannt haben, sind wir sehr gut, was Spot-Removal angeht. Und jetzt kommen wir zur Frage Card Advantage, was wir ja auch so als Schwäche von Aggro-Decks ausgemacht hatten am Anfang, Jochen. Da hast du einen Sub-Archetype dabei.
Ja, so schön von Freddy als Pay One, Get One Free bezeichnet. Beispiele dafür sind zum Beispiel Vinota, die hatten wir jetzt gerade auch schon, aber die gehört halt auch in den Archetyp rein. Lightpaws und Feather hätten wir fast vergessen bei der zerstörten Aufnahme letztes Mal, aber jetzt sind wir weiser. Das sind, also im Fall von Vinota, die für Non-Humans, die angreifen, Menschen raussuchen lässt, oder Lightpaws, die für Auren, die man spielt, noch zusätzliche Auren auf sich selber legt. Oder im Fall von Feather, die einen die ganze Zeit zielgerichtete Sprüche wiederverwenden lässt, sind das alles Commander, die einen sehr starken Commander-Effekt haben, mit dem sie einen bestimmten anderen Effekt, der halt sehr gut funktioniert, um Gegner zu besiegen, ausspielen und gleichzeitig dafür sorgen, dass man eben immer die Hand voll hat. Denn das ist auch ein Problem bei Aggro. Man darf halt nicht seinen gesamten Treibstoff verlieren, während man angreift und dann einfach keine Karten mehr haben. Denn man muss nicht dumm in die Schlacht stürzen. Man darf nicht dumm in die Schlacht stürzen. Man muss immer schauen, dass wenn man schon ganz vorne steht, dass man zumindest noch ein bisschen den Überblick behält. Das ist sehr stark. Also diese Karten funktionieren, ich glaube, da muss man nur mal die Beliebtheit von Feather sich anschauen. Das sind unglaublich starke Commander. Aber da ist auch das Problem. Das sind sehr starke Commander und Decks mit diesen Karten als Commander, die brechen sehr viel schneller zusammen, wenn der Commander entfernt wird, als zum Beispiel jetzt Decks aus der Kategorie, die wir gerade besprochen haben, mit Go White. Weil meine Armee aus 2-2 Rittern, die ist immer noch eine Armee aus 2-2 Rittern, wenn da kein Engel drüber fliegt. Die sind vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt himmlisch beschützt, aber sie haben immer noch selber Schwerter und Pferde. Wenn Feather ausfällt, und das ist gleichzeitig ist Feather so ein Spezialbeispiel, weil Feather auszuschalten ist wirklich schwierig. Wenn Feather jetzt ausfällt oder Vinota oder Lightpaws, dann fehlt dir der komplette Text auf dem Commander und ohne diesen Text funktioniert deine Strategie dann nicht mehr. Das heißt, man muss bei den Decks sehr stark darauf achten, dass man eine gute Mischung findet aus Aggro, weil da wollen wir ja bleiben, und Protection. Denn das wird man da brauchen. Die Leute, hast du ja gerade gesagt, die sind nicht dumm, die Leute sehen dann, oh, das ist ein Feather-Deck, oh, das ist eine Vinota. Vielleicht bei einer Vinota dauert es bis zum ersten oder zweiten Angriff, aber dann werden sie auf jeden Fall sehen, was los ist. Und dann hagelt es Angriffe auf den Commander. Und da muss man eben diese gute Balance finden. Denn Freddy hat es ja gerade gesagt, Aggro-Decks verlieren aktiv durch Verwässern. Die werden nicht unbedingt vielseitiger, wenn man mehr reinlegt, sondern die werden eher schwächer, wenn man gleichzeitig noch seinen Aggro-Plan weiterverfolgt. Und das ist eben bei diesen Glaskanonen-Commandern so ein bisschen die Herausforderung. Man kriegt sehr, sehr viel Schaden, man kriegt auch gleichzeitig sehr viel Karten auf die Hand und sehr viel Potenzial, das man ausschöpfen kann. Aber man ist halt noch mehr Zielscheibe und man muss wirklich höllisch aufpassen auf dieses eine Schwert, diese eine Kanone, die man halt hat. Denn da kriegt man meistens nicht so viele zweite Chancen damit, wenn die Leute mal begriffen haben, was los ist.
Können wir vielleicht nochmal kurz für alle Leute, die uns nicht auf YouTube hören, sagen, was Lightpaws und Vinota machen? Einfach das, ich glaube, wir haben es bei den beiden noch nicht gesagt.
Ja. Lightpaws, immer wenn man eine Aura castet, darf man aus dem Deck eine Aura suchen, die genauso wie CMC ist und an Lightpaws verzaubern, equippen, wie man es nennen möchte.
Anlegen, glaube ich, offiziell
anlegen. Im Deutschen, ne?
Anlegen, ja.
Ja, genau.
Willst du dich mit mir anlegen?
Ja. Und Vinota, weswegen sie halt auch in Tribal und Go White ist, immer wenn ein Non-Human angreift, dann durchsucht man die obersten 7 Karten seines Decks und legt auch eine indestructible angreifende Human-Kreatur rein. Mhm. Weswegen die zum Beispiel die Decks auseinanderfallen, wenn zum Beispiel die Gegner einen Dreadnought Magistrate Link, der einen nicht erlaubt, Commander zu casten, solange er liegt. Wenn ich Vinota spiele, dann habe ich nur meine ganzen kleinen Non-Humans, die meistens halt Indestructible geben und sonstiges, kleine Effekte haben und random Hate-Bears.
Ja.
Also, weil die Kartenqualität nicht so hoch ist.
Diese Commander, die wir jetzt genannt haben, die machen Karten, die eigentlich mittelmäßig sind, enorm gut. Oder viel, viel besser zumindest. Also auch Feather, die meisten kennen die, die sagt ja, dass immer wenn man einen Zauberspruch spielt, der eine Kreatur anzielt, die man selber kontrolliert, kriegt man den, ich glaube, Instant Sorcery, am Ende vom Zug auf die Hand zurück und kann sich damit eben auch massiven Card-Advantage generieren. Jochen hat schon richtig gesagt, Feather ist ein bisschen ein Spezialfall, weil Feather halt eigentlich nicht in dem Sinne eine Glasscannon ist, dass das Deck selber oder der Commander selber leicht zu beseitigen wäre, weil Feather ist enorm resilient, weil du sehr, sehr viele Protection und Shroud und solche Sachen spielen kannst in dem Deck. Aber eben, wenn Feather weg ist, wenn jemand einen Dranith Magistrate hat, der eben sagt, Kreaturen, die nicht gecastet werden aus der Hand, können nicht mehr ins Spiel kommen. Also, Leute können nicht mehr von woanders Sachen casten. Das heißt eben auch nicht aus der Command Zone. Dann hast du halt einen Haufen One-Mana-Cantrip-Spells auf der Hand, die dir einfach nichts bringen, weil du vermutlich in vielen Fällen nicht mal eine Kreatur liegen hast, weil du so sehr damit zufrieden bist, in der Regel einfach nur deine Feather zu haben. Und einfach massiv damit zu rasieren. Nur wenn sie halt mal weg ist, ist halt doof.
Aber vor allem ist es krass, wie diese Decks halt die Schwierigkeiten von Agro-Decks ausskalieren. 120 Leben der Gegner. Ja, ich kill sie doch eh mit Commander-Damage, also machen wir das schon mal auf 63. Übrigens, ich werde 63 Schaden haben. Das ist kein Problem. Low-Drops werden von teuren Karten ausskaliert. Stimmt, ich cast aber 6 bis 7 die Runde und dann möchten wir mal schauen, ob die wirklich so sehr ausskaliert werden. Kartennachschub. Wenn die den Turn unter 12 Karten beenden, wundert mich das. Und Last-Player-Syndrom ist egal, weil du immer der Threat bist von Minute 1 bis zum letzten. Defensive hast du, ja klar, du wirst zwar von allen Leuten angegriffen, wenn du sowas wie Lightpaws spielst, aber du hast dir halt auch deinen Lifelink und dein Pseudo-Lifelink-Enchantment geholt und hast halt mal 500 Leben, durch das die Gegner müssen, statt deine 40.
Es gibt so
aber Aufbauphase. Du darfst es nie wieder machen. Du hast keine Wiederaufbauphase. Deine Wiederaufbauphase ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Es kann eben genau, also es kann sein, dass das gerade auch Auch diese Art von Decks sind ja oft auch so ein bisschen, nicht immer, aber können Voltronige Strategien sein. Und insbesondere, wenn du halt eine Aurenstrategie fährst, da kann dir schon ordentlich ein Bein gestellt werden. Ja. Weil halt die Auren eben im Gegensatz zu den Equipments, die wir am Anfang hatten in der Kategorie 1, natürlich auch verschwinden, wenn deine Kreatur weg ist. Also du machst dich so ein bisschen anfälliger. Es gibt einen Commander, den ich hier so ein bisschen einflechten möchte als Honorable Mention, als ehrenwertes, wie sagt man da im Deutschen, ist auch egal. Wir machen Anglizismen, es ist einfach so. Die Leute müssen sich dran gewöhnen. Es führt kein Weg dran vorbei. Und das ist Naeth. Naeth ist so aktuell mein persönliches, ich glaube, das einzige Agro-Deck, das ich habe, das mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Die hat auch diesen Pay One, Get One Free Aspekt, weil sie gibt dir Card Draw dafür, dass du was machst, was du sowieso machst. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein sehr bezeichnend für diese Art von Decks. Du möchtest den Card Advantage nicht extra dir darüber Gedanken machen müssen. Du willst Karten ziehen für deinen eigentlichen Gameplan. Bei Naeth ist es, ich greife an, ich werde geblockt oder meine Sachen fighten, ich darf eine Karte ziehen. Und das passt dann auch so ein bisschen rein. Es ist ein Deck, das eben insofern auch Commander-zentriert ist, weil du natürlich sagst, ich gleiche diese inhärente Schwäche, was Card Advantage angeht, von dem Aggro-Archetyp aus, indem ich Card Advantage auf meinen Commander draufgedrückt habe oder eine Card-Draw-Möglichkeit. Aber Naeth ist nicht nur ein Pay-One-Get-One-Free-Deck, sondern es ist auch ein bisschen ein Delayed-Aggro-Deck. Was ist Delayed-Aggro?
Genau. Delayed-Aggro ist ein Term, den ich mir habe einfallen lassen für die Zwischenstufe zwischen was ein Midrange-Deck ist und was ein Aggro-Deck ist. Also entweder man kann sagen, es ist die unterste Stufe von einem Midrange-Deck, die aggressivste Stufe von einem Midrange-Deck, oder es ist halt die midrangigste Version von einem Aggro-Deck. Auf gewisse Art und Weise. Denn Delayed-Aggro, wenn ich zum Beispiel Leuten sage, Xenagos, Kamal, nicht Fist of Großer, Heart of Großer, oder Graven Predator Captain, da werden die Leute natürlich sagen, ja, natürlich ist das ein Aggro-Commander. Was soll denn das sonst sein? Aber das ist ein 8-CMC-Commander und 2-5-CMC-Commander, die ich hier genannt habe. Xenagos gibt Haste und verdoppelt alle Stats von einer Kreatur. Kamal gibt jeden Combat-Step einen Overrun und kann Länder zu Kreaturen mit animieren. Und Graven Predator Captain kann, wenn er angreift, Kreaturen sacrificen und dann halt bekommt er so viel Attack und du darfst Karten nachziehen. Der Grund, weswegen das aber trotz dem Aggro-Decks ist eben, wie kreativ die Early-Phase verwenden und was die eigentlich machen. Wieso ist in Xenagos in über 50% der Decks Rhythm of the Wild drin? Xenagos selbst gibt ja Haste, aber Rhythm of the Wild sagt auch, diese Karte gibt Protection from Counterspells. Und das ist eben der wichtige Teil dafür, denn diese Delayed-Aggro-Strategien verwenden die frühe Phase spielen nicht, um Mana aufzubauen, sondern Konditionen zu schaffen, die es dann im Midgame, deswegen Midrange-Deck, erlauben, es Spiel an sich zu reißen. Und was sie eben in den frühen Phasen machen, ist es, aktiv Protection-Pieces aufzubauen, das Sacrifice-Futter für Graven oder andere Effekte, eigene Strategien dann mit Haste zu unterstützen oder eben auch vielleicht das ein oder andere Stacks-Piece, das während der eigenen Runde nicht interagiert werden kann. Und das macht man alles, um dann ungehindert die Kartenqualität auszunutzen, die eben die Commander so extrem hinzugeben. Wie gesagt, Xenagos doppelt. Kamal ist ein Overrun, ein Effekt, der traditionell als einer der stärksten Aggro-Effekte, die überhaupt existieren, bekannt ist. Und die Idee ist eben, ein extrem explosives Midgame zu haben, bei dem man einen Haymaker nach den anderen ausspielt. Also eine Gefahr nach der anderen präsentiert. Und diese sind natürlich dann auch geschützt, eben durch das, was man im Early Game gemacht hat. Sind dadurch auch relativ wenig anfällig gegen Ward Wipes, überraschenderweise. Aber, und das ist eben das Wichtige, was man da wissen muss, das Feuer, das am höchsten brennt, ist auch das erste, das erlischt. Das hört einfach auf, irgendwann den Kartennachschub zu generieren und es fizzelt aus. Und ist dann zwar eine sehr starke Early-Game- oder Mid-Game-Bedrohung, aber keine Late-Game-Bedrohung.
Ich finde das...
Das Zeitfenster wird kleiner. Das ist bei diesen Decks so, was man sagen kann. Also, die sind am Anfang, wir hatten es ja, man kann nicht unauffällig spielen mit Aggro. Die sind am Anfang relativ unauffällig, weil da halt noch nicht die ganze Zeit angegriffen wird. Die sind am Ende dann auch wieder ein bisschen machtlos, wenn sie alles verfeuert haben. Die haben aber diesen einen Slot. Da können sie das Spiel gewinnen. Deswegen sind die gar nicht so untrickreich zu spielen. Also die sind schon herausfordernd, weil man wirklich genau abwarten muss, also man muss genau abschätzen können, was man tut und wann man jetzt explosiv losgehen will. Gleichzeitig haben aber, wie bei vielen von diesen Aggro-Commandern, auch von den vorherigen Strategien, natürlich etliche von denen, da muss man nur Xenagos anschauen, haben einen entsprechenden Ruf. Also es ist auch nicht so einfach, unauffällig zu bleiben, denn Xenagos in der Command Zone sagt den Leuten schon recht deutlich, was passiert.
Ich finde es total schön, wie wir jetzt diese vier Archetypes durchgesprochen haben, weil ich finde, man kann jetzt nochmal sehr gut so ein kleines Resümee ziehen. Jeder dieser Archetypes adressiert eine bestimmte Schwäche, von denen wir am Anfang hatten. Ne? Also die Schwächen, die wir hatten, um es nochmal kurz zu wiederholen, ist einfach Anfälligkeit für Removal ganz allgemein. Für Boardwipes nochmal ganz besonders. Dann weniger Card Advantage als möglicherweise Control Decks oder andere Strategien, die sich absurde Value Engines aufbauen, wie irgendwie Aristocrats oder so. Und allgemein so, du bist nicht so subtil, weil du hast weniger eine Wahl vom Timing her, wann du deine Bombe zündest. Du möchtest es eben meistens eher früh im Spiel machen. Und wir hatten also die Early Damage Decks, die so versuchen, so ein bisschen diesem Faktor Removal auch ein Schnippchen zu schlagen, indem sie zwar sehr früh sehr stark rauskommen, aber durchaus auch, sag ich mal, resilient sind gegen Single-Target-Removal. Wir hatten die Go-Wide-Decks, die noch resilienter sind gegen Single-Target-Removal, aber eben dafür auch gegen Board-Wipes nicht so gut aussehen. Wir hatten die Pay-One-Get-One-Free-Decks, die das Thema Card-Advantage so ein bisschen behandeln, indem sie sich selber belohnen für ihren eigenen Gameplan. Und wir hatten das Delayed-Aggro, das noch so ein paar Tricks einbaut. Und ich muss sagen, ich persönlich habe ganz gerne, wenn ich über Aggro-Decks nachdenke, Elemente alle dieser Archetypes so ein bisschen drin. Also ich finde, man kann sich das durchaus auch so ein bisschen zusammenklauben. Also man kann zum Beispiel durchaus diese Protection gegen Counterspells, die ist eigentlich fast immer gut, würde ich sagen. Also die bringt dir auch was in deinem Go-Wide-Deck, die bringt dir auch was in deinem Voltron-Deck. Voltron, vielleicht brauchst du die noch am wenigsten, weil du da nicht ganz so viel Kreaturen castest. Aber sie bringt dir auf jeden Fall auch was in sowas eben wie Naeth, was so ein Mid-Rangey-Build ist, aber trotzdem auch, sag ich mal, diesen Pay-One-Get-One-Free-Aspekt hat. Card Advantage ist sowieso immer super. Den hast du auch gerne, wenn du Go-Wide spielst, hast du auch gerne dann Karten drin, die dir jedes Mal, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, eine Karte ziehen. Jedes Mal, wenn du Schaden machst, eine Karte ziehen. Coastal Piracy-Effekte, derartige Dinge. Also, ich finde, man kann so ein bisschen sagen, so diese vier Archetypen, die wir jetzt genannt haben, diese Subkategorien vom Aggro-Archetype, sind alle in einer Sache besonders gut. Aber wenn jemand jetzt von unseren Zuhörern das nächste Mal ein Aggro-Deck baut, kann er oder sie, glaube ich, aus allen diesen vier Archetypen Lektionen mitnehmen für das eigene Deck und sie darauf anwenden.
Genau, und das ist nämlich das Wichtige, nämlich an der Folge und den Primer. Diese vier Archetypen sind natürlich nicht absolut, aber man kann aus allen was lernen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Early Game sage, ich möchte mal ein Aden-Deck bauen, dann weiß ich, als Aden bin ich anfällig gegenüber Early Interaction. Nehme ich also etwas, was mich früh dagegen schützt, oder nehme ich was, was die Explosivität verstärkt? Und diese Frage kann ich mir stellen, wenn ich eben auch die anderen Archetypen kenne und was kann ich mir aus den einen klauen und dann reinfügen. Wie zum Beispiel, habe ich vielleicht dann in Aden einen Commander, der so eine Go-Wide-Backup hat, um dann eben nicht gegen die Early-Game-Interaction zu fighten oder sowas.
Und ich sag's jetzt doch mal, Aggro-Decks sind herausfordernd, weil man wirklich, ich sag mal, der Aggro-Zug, der fährt halt mit oder ohne dich. Also der ist halt unterwegs in diesem Spiel. Und entweder du bist dabei oder du bist halt leider mit deinem Aggro-Deck nicht dabei. Und dann kannst du ihm nachschauen und wartest besser am Bahnhof auf den nächsten. Aber dadurch, dass man nachdenken muss, genau wie ihr gesagt habt, man kann jetzt sich diese vier Sachen anschauen und dann kann man aber auch mal so Anomalien entdecken und selber mal gucken, wo ist denn jetzt, ich würde es vielleicht instinktiv wo da einordnen, aber vielleicht gehört es woanders eigentlich hin. Zum Beispiel, ich habe ein Valduk-Deck, der erzeugt immer zu Beginn des Kampfes für jedes Equipment oder jede Aura, die an ihm liegt, in Monorot so kleine Elementarschamanen-Viecher, die am Ende des Zuges geopfert werden. Der ist in seiner, was seine Mana-Kosten angeht, wird er wahrscheinlich eher zu den, also gehört er eher zu den Commandern, wo man sagt, die können halt relativ früh rauskommen mit 3 Mana und dann Schaden machen. Aber so kann man den halt leider nicht spielen, weil wenn du immer on curve bist, hast du halt nur ihn und nichts sonst. Also kannst in dem ersten Zug direkt nichts machen. Das heißt, man hat einen super billigen Delayed-Aggro-Commander auf einmal und muss dann halt damit klarkommen, dass man jetzt eigentlich was aus der einen Schiene genommen hat, aber wenn man das jetzt einfach so spielen würde, wie das, wo es zuerst aussieht, dass es hingehört, dann wird man vermutlich auf die Fresse bekommen.
Aber das Wichtige ist, wenn du Turn 1 ein Artefakt spielst für Valduk, der Schaden existiert seit Turn 1, er kommt aber genau später.
Ja, du musst ihn halt nur dann auch ordentlich anlegen können, aber du musst auf jeden Fall eine Vorbereitung treffen. Ein Valduk ist einfach ein Delayed-Aggro-Deck, sieht aber erstmal aus mit, oh, der kostet ja nur 3 Mana. Kann man ja recht viel mitmachen. Und gleichzeitig hat er viele Kreaturen durch seine Strategie. Also der passt zum Beispiel in, der passt in ein paar von den Kategorien rein. Ohne Valduk ist auch sein Deck nicht mehr so gut. Das heißt, er ist dann im Grunde wieder Pay One, Get One Free. Also man muss bei vielen Commandern, wenn man Aggro spielen will, ein bisschen gucken, wo die reingehören und sich dann da halt zusammenbasteln, was man braucht.
Was noch ein Aspekt ist, den ich nochmal auch in dieser, in unserer Zusammenfassung, wo wir jetzt sind, rausgreifen möchte, weil ich den total gut fand, Freddy, wie du ihn vorhin erwähnt hast, und ich will ihn einfach nochmal unterstreichen. Strategisch gesetzte Hate-Pieces oder Stacks-Pieces oder Hate-Bears können sehr, sehr gut sein in Aggro. Weil, also ich stelle mir das immer so vor, als Aggro-Deck habe ich mich für eine Strategie entschieden, die von der Natur des Formats her benachteiligt ist. Also Commander ist, das haben wir am Anfang und jetzt in der Folge schon oft gesagt, ausgelegt für eher für Decks, die einen langen Atem haben, eher für Decks, die abwarten wollen. Und Aggro möchte ich das eigentlich nicht tun. Und zusätzlich, wir hatten auch mal eine Social Contract-Folge, das ist ein weiterer Aspekt, so wenn ich eben also nicht eine Person ganz früh aus dem Spiel nehmen möchte, weil ich irgendwie nicht will, dass der eine Freund von mir oder die eine Freundin irgendwie den ganzen Abend dabei sitzen muss und dann irgendwie noch so 2 Stunden Spiel anguckt, habe ich ein weiteres Problem mit Aggro-Decks. So. Und ich finde, für mich persönlich ist es total legitim zu sagen, okay, meine Strategie ist einfach, ich lege Sachen aufs Board, ich hau euch damit. Ja, also ich klopp einfach, ich habe hier meinen Stein, der gute alte Stein, und damit hauen wir uns jetzt. Ja, und ich will aber, dass alle Leute fair spielen. Und dann bin ich durchaus, finde ich, ist es durchaus okay, Sachen zu spielen, die so ein bisschen das ausgleichen, was andere Strategien besonders fies machen. Also die Karte der Woche, die wir neulich hatten, die eben Instant-Speed-Decks ein bisschen benachteiligt, dieses rote Enchantment, oder eben sowas wie eine Talia, die eben durchaus auch Mana-Rocks vielleicht schlechter macht, ja, oder ein Magus of the Moon oder so, der eben, also irgendwie Aggro bin ich ja oft auch irgendwie eher in einer Farbe oder in wenigen Farben in vielen Fällen. Also so ein bisschen so leveling the playing field. Und das finde ich irgendwie was ganz gut ist, um eben Aggro auch ein bisschen mehr, sag ich mal, kompetitiv zu machen, im Sinne von, dass es auch in einem Mid-Power-Fun-Environment mithalten kann, auch mit Decks, die eben vielleicht Aristocrats sind und massive Card-Advantage-Engines am Start haben und mega resilient sind gegen Board-Wipes.
Was ich dem da auch gesagt habe, ist, weil du Mana erwähnt hast, es ist natürlich ein Common Theme, dass wenige Farben gespielt werden, nicht nur, weil die Commander selbst meistens halt relativ günstig sein wollen und meistens ist halt günstig auch weniger Farben, außer man heißt Najila und bricht alle Regeln von Commander-Design. Aber wenige Farben sind auch von Vorteil, denn man muss halt auch wissen, wie man diese Stärke reinspielen kann. Zum Beispiel eben auch mit einem Magus of the Moon, der halt einfach mal eine Runde vielleicht verlangsamt oder eben den kritischen Removal für eigentlich deinen Commander essen kann, weil der jemand anders verhindert, dann seine eigene Strategie durchzuführen. Aber es Gute eben dann auch, dass ich mir weniger Sorgen um meine Mana-Base machen muss und ich eigentlich eine Gefahr ist es dann trotzdem, in 3 Farbendecks und 4 Farbendecks zu gehen, weil man möchte doch auch gerne mal Agro-Decks in mehr Farben ausprobieren. Ich habe das mit der Defensive vorhin erwähnt. Wenn ich anfange, Shocklands und Fetchlands und so zu spielen, das sind halt dann trotzdem 3 Schaden. Und Schaden bleibt mir meistens als Agro-Deck erhalten. Und das darf man nicht zu leicht nehmen. Das machen sehr viele Leute, aber vor allem Agro-Decks, die dann eh schon oft das Problem haben, wie beende ich das Spiel und ich nehme noch 8 Schaden durch mein eigenes Deck. Das ist teilweise gefährlicher für das Agro-Deck, als man ursprünglich denkt.
Und noch ein Tipp von Goblin, hören Jochen. Freddy hat es kurz schon angerissen.
Neuer Spitzname etabliert. Goblin hören Jochen.
Je einfacher man seine Mana-Base hält, desto weniger Gedanken muss man sich drum machen. Und ihr werdet, wenn ihr Agro-Decks spielt, werdet ihr sowieso immer am Limit sein. Das ist anstrengend, das ist super spaßig. Aber man muss wirklich auf sehr viele Dinge gleichzeitig achten, weil, wie Fritz gesagt hat, die Strategie eigentlich in Commander ein bisschen schwächer ist als viele andere. Und weil man gleichzeitig aber nicht sagen kann, ja, die ist schwächer, aber dafür spielt sie sich einfacher. Nein, die hat einen sehr festen Zeitplan und an dem muss man sich halten. Wie gesagt, der Zug fährt mit oder ohne dich. Sei besser an Bord, aber du musst dann wirklich dafür sorgen, dass du einsteigen kannst. Und es ist besser, wenn du alles schon vorher zu Hause geregelt hast. Pack nicht noch deinen Koffer erst am Bahnsteig.
Ja, und das ist so, deswegen habe ich auch gesagt, oft ist parasitärer Card Draw für viele Decks ein negativer Aspekt. Also was ich damit meine, ist halt ein Card Draw oder ein Effekt, der nur funktioniert, wenn deine Strategie bereits funktioniert. Viele Leute spielen zum Beispiel Harmonize, 4 Mana, C3 in grün, weil die ist halt einfach immer C3. Das ist einfach viel zu viel. Ich muss eine günstige Karte in den Agro-Deck haben und einfach schauen, dass die in meinen Gameplan passt und dass ich auch dahin komme, dass ich in den dass ich wirklich auch meine Strategie durchführe. Weil wenn ich es eh schon nicht mache, was hilft mir die Flexibilität von den Harmonize? Das ist zum Beispiel auch was echt schade ist. Teilweise muss man auf 5 Mulligan. Und das ist genau die schwierige Sache an Agro. Die Ressourcenmanagement und dass man eben auch weiß, hey, sorry, ich kann einfach keinen 7-Länder behalten, der auch teilweise gut aussieht, weil ich einfach erst Turn 3 spielen anfangen würde.
Wobei man da vielleicht dazu sagen muss, so als letzter Punkt, den wir jetzt heute gar nicht angesprochen haben, ist vielleicht mal interessant für eine andere Folge auch, man kann schon auch mit Aggro unterm Radar fliegen. Also so ist es nicht. Gerade wenn man nicht die beste Startart hat. Zumindest in meiner Erfahrung ist es oft so, dass ich einfach loslege und dass dann die Leute sehen, okay, das ist ein Agro-Deck. Ich sehe, dass es ein kreaturenbasiertes Deck ist. Hat keinen besonders guten Start. Ich muss mir erstmal nicht so viele Gedanken machen. Und dann kloppen die sich so ein bisschen gegenseitig. Und ich baue mich dann doch ein bisschen auf. Und es kommt natürlich ein bisschen aufs Deck an. Das sind dann vielleicht schon eher die midrangigeren Decks oder diese Go-Wide-Decks. Aber ich kann auch durchaus noch später im Spiel vollkommen aus dem Nichts auspacken und kombomäßig tatsächlich echt eine krasse Ansage machen. Auch extra Combat-Steps zum Beispiel, die ich dann doch irgendwie so aus dem Ärmel schüttel. Das haben wir jetzt halt alles noch heute nicht so ganz besprochen. Aber ich würde auch sagen, ist auch nicht so dramatisch, weil ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick gegeben über den Archetype als Ganzes. Und ich glaube, bevor wir jetzt zur Karte der Woche kommen, rufen wir die Leute noch mal auf, Jochen, Dinge zu kommentieren, Sachen zu abonnieren und Pages zu followen. Aber was und wo?
Es ist ziemlich einfach. Also wenn ihr uns auf YouTube seht, dann klickt einfach alle blinkenden Buttons an. Also abonniert uns, liked uns, drückt auf die Glocke. Wenn ihr coole Takes von zum Beispiel unserem Mod Restadero oder von Freddy oder Fritz und ganz selten auch mal von mir, weil ich nicht so Twitter-affin bin, dann könnt ihr auf @edh_kompass, ja, ich hab's mir gemerkt,
Agro hat Goblin mich Hirn Jochen schafft, mausert
Goblin sich. Hirn Jochen hat sich genau eine Sache gemerkt. Könnt ihr uns auf Twitter folgen? Ihr könnt auch als Commander Kompass uns auf Instagram finden. Ihr könnt natürlich, wenn ihr uns jetzt als Podcast gehört habt, dann wisst ihr schon, dass es uns überall gibt, wo es Podcasts gibt.
Ja, vor allem auf Spotify. Da haben wir 170 Bewertungen mittlerweile. Unser Ziel ist 200 aktuell. Die Command Zone ist, glaube ich, bei 400 oder so, und das schaffen wir doch easy noch, die einzuholen.
Ja,
easy.
Das ist unser ewiges Bis Rennen. Ostern. Ihr müsst uns dabei helfen.
Das wäre mein Ostergeschenk. 250 Bewertungen auf Spotify. Wenn irgendjemand da draußen ein krasses Botnet-Netzwerk am Start hat, ballert es richtig los, buttert uns die Bewertungen rein. Bei der Gelegenheit dürft ihr mit dem Bot-Netzwerk natürlich auch uns auf Apple Podcasts bewerten. Da freuen wir uns nämlich genauso, haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Tut auch das mal. Und dann würde ich sagen, wenn ihr all das gemacht habt, dann gibt es auch eine kleine Belohnung. Ihr werdet nämlich getoucht von Gea. Und das ist die Karte der Woche und die schlimmste Überleitung, seit wir bisher den Commander
kommen. Also, Twitter ist zwar ein Cesspool, aber manchmal bringt es auch was Gutes hervor. Und die heutige Karte der Woche kommt von einer Person, die, muss ich ganz ehrlich sagen, ich oft die Meinung nicht so ganz respektiere, aber es ist der Shivam vom Commander AC. Ich frage mich immer noch, welches Meta er spielt, aber er hat Gaia's Touch vor kurzem entdeckt und die Karte ist insanely good für jedes Mono-Grüne oder auch Gruul-Deck. Es ist ein 2-Grün-Enchantment. Einmal pro Runde darf man ein Basic Forest zusätzlich spielen, wie eine Exploration, gratis Land. Und man kann Gaia's Touch einfach sacrificen, um 2 grüne Mana zu machen. Also es ist eine Mana-Batterie. Man geht gar nicht wirklich im Mana-Defizit. Man kann Gaia's Touch spielen, einen Forest reinbringen, nächste Runde nochmal einen Forest reinbringen und dann kann man seinen Six-Drop spielen danach oder sowas. Also der Ramp hinter dieser Karte ist super gut und die ist 25 Cent auf Card Market.
Echt? Nur 25 Cent? Damn.
Ja.
Ich muss auch sagen, ich finde sie cool. Ich finde sie aber ein bisschen fringig tatsächlich. Und das, glaube ich, erklärt auch den Preis, weil sie eben diese Stipulation hat, dass du nur Wälder zusätzlich spielen kannst. Das heißt, sie ist eigentlich fast nur in wirklich Monogrün gut. Weil wenn du bereits, sogar in 2 Farben wird es schon schwierig mit der, finde ich. Weil so viele Wälder hast du dann auch nicht rumliegen in einem 2-farbigen Deck. Also, dass du wirklich konstant jede Runde ballern kannst. Aber wenn du monogrün bist, monogrün Landfall, also Titania zum Beispiel, also da ist die Karte, würde ich sagen, absolut hardcore. Und im Zweifelsfall opferst du sie halt und kriegst eben noch deine 2 Mana. Also, ich finde sie schon eine solid Karte, auch wenn ich glaube, dass es schon so ist, dass nicht jedes Deck die spielen möchte.
Also ich würde die auch in 2-farbige Decks reinpacken, weil dadurch, dass die nur 2 kostet und dir das wieder zurückgeben kann, das ist so eine Karte in meinen Augen, die ist halt wirklich ganz, ganz selten schlecht. Weil selbst wenn du nicht so viele Forests hast und den Effekt nicht so oft benutzt, wir hatten es ja vorhin von der Aufbauphase, du wirst die halt im besten Fall spielst du sie halt in der Aufbauphase, dann machst du in dem Zug eh nichts anderes, kriegst noch ein Land dazu. Ich finde die, also meine Einschätzung ist ein bisschen, ist schon positiver als deine, Fritz, was die angeht. Ich würde die in sehr viele Decks reinhauen, gerade weil die einem halt auch so, was Freddy gesagt hat, mit der Mana-Batterie-Sache, genau. Die gibt einem halt sehr viel Flexibilität. Ja. Und die muss nicht immer perfekt skalieren mit dem Deck, finde ich, um sehr gut zu sein.
Aber ich finde, die skaliert eben auch mit Decks, vor allem, wenn sie hohe CMC haben, weil, wie gesagt, wenn ich sie spiele, lege ich ein Land rein und in der nächsten Runde kann ich schon einen Six-Drop-Commander fast garantieren, weil ich ja insgesamt plus 4 Länder brauchte und Gaia's Touch. Oder sogar in der Runde, wo ich spiele, weil das Land ungetappt reinkommt. Turn 2, ich spiele das, ich spiele mein Land, ich opfere es und spiele meinen 3-Drop-Commander. Das ist halt immer noch ein, wie heißt der Effekt? Lotus-Petal-Effekt, den ich dadurch erzeugen kann.
Ich glaube, mein Problem mit diesem Play-Pattern, den du gerade schilderst, ist, dass ich da immer hodeln wollen würde. Also ich würde mir immer denken, so, nein, aber ich kann doch jetzt nicht dieses Enchantment opfern, das ist doch so busted. In Zukunft bringt mir das so viel mehr. Der Kurs wird noch hochgehen, so. Also ich würde mich so beim frühen Tempo. Opfern, würde ich mich immer so fühlen, als ob ich irgendwie so mir mit so 32 meine Altersvorsorge komplett auszahlen lassen würde, um sie irgendwie in Gummibärchen zu investieren oder sowas in der Art und damit eine fette Party zu schmeißen. Was ehrlich gesagt sich gar nicht so schlecht anhört, wenn jetzt wieder Inflation
also auf kommt den ersten, und all diese aufs erste Mal hören nicht, ja.
Meine lieben Herren, es war eine.
Wir haben noch eine Sache vergessen. Fritz.
Was haben wir vergessen?
Dass die Leute natürlich auf unser Discord-Server kommen
sollen. Ja, das sind doch schon.
Denn wir haben ganz viele Karten heute. Nein, haben wir noch nicht gesagt. Wir haben den Discord noch nicht erwähnt. Und der Discord ist das pulsierende Herz des Commander-Kompass. Neben uns. dem pulsierenden,
weiß ich nicht, Goblin-Gehirn. Blut. Wir sind das
Goblin-Gehirn.
Blut.
Ich wollte uns jetzt nicht so offensichtlich als Gehirn bezeichnen, denn der Discord ist ja auch ein bisschen losgelöst von uns. Da findet ihr ganz viele coole Magic-Spieler. Ihr werdet sicher hitzige Diskussionen über einige der Karten, die jetzt in dieser Folge gefallen sind, finden. Zum Beispiel Magus of the Moon. Ihr findet...
Wurde noch nie kontrovers diskutiert bei uns. Noch nie.
Nein, die Karte ist...
Ihr findet auf jeden Fall Spielpartner. Ihr findet immer Leute, mit denen ihr über die neuesten Spoiler-Karten diskutieren könnt oder einfach nur sprechen. Und ihr könnt euch auch einfach so feelgood-mäßig da mal reinsetzen und euch über Commander unterhalten, weil es eine tolle Sache ist.
Insbesondere findet ihr da natürlich auch immer unsere Boxing-Liga, wo wir jetzt gerade vor ein paar Tagen von Wizards ein paar Preise bekommen haben, die wir bald rausschicken. Aber mit diesem kleinen Teaser, weil auch die Boxing-Liga kommt bald wieder, umso mehr Grund, uns zu joinen auf dem Discord, entlassen wir euch in euren Arbeitstag, in euren Feierabend, in eure neue Woche. Wünschen euch wirklich, dass ihr gesund bleibt, dass es euch gut geht. Wir wünschen dem Freddy alle brav gute Besserung. Schickt die Genki-Dama-Energy, um den Boy, um den Otter zu heilen und dass er uns erhalten bleibt. Denn auch nächste Woche haben wir wieder eine schöne Woche für, Folge für euch geplant. Bleibt gespannt. Wir werden das, was wir heute gemacht haben, in Zukunft ein bisschen öfter machen. Wir wollen durch ein paar Archetypen uns jetzt mal durchwursteln und so ein paar kleine Bibelchen-Folgen dazu erstellen, weil uns das Spaß macht. Und wenn ihr jetzt noch nicht kommentiert habt, dann kommentiert doch erstmal euer Lieblings-Argo-Deck und einfach, was ihr in Zukunft euch für Archetypen von uns wünscht. Oder schreibt uns das auf diesen Plattformen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, nächste Woche ist eine neue Woche.
Servus. Macht's und gut. Ich gehe jetzt schnapseln.
Ciao, ciao.
Ciao.